Campus Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin mit uns beiden, Nibras Nami und Florian Barbour. Hallo lieber Florian.
Hallo, hallo.
Wir sind von Beruf Kinderärzte, das habt ihr vielleicht schon in unseren anderen Folgen gehört oder ihr schaltet aber heute zum ersten Mal hier rein, sodass das eine wichtige Info für euch ist und ja, seit über 2 Jahren nehmen wir hier für euch einmal wöchentlich Folgen zu wichtigen Themen aus der Kinder- und Jugendmedizin auf und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, über das wir sprechen möchten, was eben ein absoluter Klassiker der Kinder- und Jugendmedizin ist, wo womöglich auch viele Hörerinnen und Hörer sich mit identifizieren können und sagen können, ja, die Krankheit hatte ich als Kind auch, kann ich mich auch gut dran erinnern, war vielleicht mal auch gar nicht so toll, hat mich auch genervt, habe ich auch vielleicht schlechte Erinnerungen dran oder naja, vielleicht erinnert man sich doch nicht mehr dran, hängt ein bisschen davon ab, wann es einen erwischt hat. Ich kann zumindest auch hier mitreden, denn ich war auch Opfer der Windpocken, denn das ist direkt vielleicht eine Info vorab, die grundsätzliche Impfempfehlung gegen die Windpocken, gegen das Varicella-Zoster-Virus, was das auslöst, die gibt es gar nicht so lange. Und deswegen hatten viele von uns Erwachsenen, die jetzt hier vielleicht zuhören, selber vielleicht mal die Windpocken. Hm. Du auch?
Ich rechne jetzt gerade, wie alt du bist, aber es kommt hin, ja.
Also bei mir ist. Danke, das schmeichelt mir jetzt sehr, dass du da nochmal überprüfen musstest, ob ich vor 2004 ein Kind noch war, ein Kleinkind. Aber danke, das ist sehr nett, sehr nett.
Na, in deiner Kindheit gab es die Impfempfehlung noch nicht. In meiner Kindheit gab es den Impfstoff wahrscheinlich noch nicht, weil ich schon so alt bin. Insofern, nee, den gab es natürlich schon. Aber es ist, wie du sagst, es ist so eine der Kindererkrankungen, die man, also ich kann mich noch erinnern, dass ich an meinem Körper so diese verkrusteten Bläschen hatte, die ich dann weggekratzt habe. Dann ist da ganz lang auch eine Stelle geblieben. Jetzt keine Narbe bis ins Erwachsenenalter. Das kann zwar sein, aber war jetzt bei mir nicht der Fall.
Ich habe ein paar.
Ja?
Mhm. Echt? Ich habe fleißig gekratzt so wahrscheinlich. Ich habe fleißig gekratzt und geknibbelt wahrscheinlich. Also so ein paar Marken sind übrig geblieben. Nichts Augenscheinliches, aber man findet sie, wenn man danach sucht.
Ja, und das ist einfach, wie du schon gesagt hast, ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Einerseits, weil es grundsätzlich, wie wir ja gleich erklären werden, hoch ansteckend ist. Zum anderen aber auch, das haben wir auch schon durchklingen lassen, es eine Impfung dagegen gibt. Und immer, wenn es irgendwo eine Impfung gibt, dann gibt es viele Menschen, die dafür sind und ein paar wenige, die das für eine ganz schlechte Idee halten und die sagen, ja, Windpockenimpfung, wozu brauche ich das? Ist ja, das juckt ein bisschen, aber sonst ist da nichts los. Aber da, dem werden wir auf den Grund gehen und am Ende der Folge wird, glaube ich, jeder, der zugehört hat, wissen, warum man eigentlich gegen dieses Virus sich und seine Kinder auf jeden Fall impfen lassen sollte.
Ja, genau. Wir fangen vielleicht an, indem wir nochmal definieren, was diese Erkrankung auslöst. Haben wir gerade schon gesagt, es ist eine Viruserkrankung, nämlich eine Erkrankung durch das Varicella-Zoster-Virus, VZV auch abgekürzt, das übergeordnet zu den sogenannten Herpesviren zählt, also nicht verwechseln mit dem Herpesvirus, dem Herpes-Simplex-Virus, aber es gibt auch eine Gruppe von Herpesviren, die miteinander verwandt sind und wenn man sich das so überlegt, passt das schon ganz gut, weil das ja auch irgendwie so Bläschen macht, die manchmal aufplatzen können, dann kann man sich gut vorstellen, dass das doch irgendwie verwandte Viren miteinander sind. Menschen sind das einzige bekannte Reservoir, also man kann sich jetzt nicht beim Hund mit Windpocken anstecken und deswegen habt ihr auch noch nie eine Katze mit Windpocken gesehen, also ist eine Erkrankung, die rein bei Menschen auftritt und der Name ist Programm. Denn der Begriff Windpocken kommt tatsächlich daher, dass die Übertragung dieser Viren rein alleine durch die Luft, die so durch den Raum zieht, ausreicht und möglich ist. Also man muss nicht sich berühren. Natürlich sind auch sogenannte Schmierinfektionen möglich. Das heißt, wenn man sofortigen Kontakt mit so einem frisch aufgeplatzten Bläschen hat, dann kann man sich darüber sehr, sehr leicht anstecken, und das ist eben sehr, sehr ansteckend. Aber durch die Luft über mehrere Meter können diese Tröpfchen auch weitergetragen werden, vor allem dann, wenn derjenige, der auch gerade krank ist, dessen Atemwege auch diese Viren auf sich tragen, dann hustet, dann fliegen so richtig kleine Tröpfchen durch die Luft, wo die Varicella-Zoster-Viren wie in so einem Taxi drin sitzen und nur darauf warten, am nächsten Stop rausgelassen zu werden und sich so verbreiten. Genau, und ich meine auch, dass man durchaus auch schon Geschichten gehört hat, so hat man es damals auch gerne erzählt in meinen ersten Zeiten in der Klinik, dass durchaus auch Ansteckungen so von einem Zimmer ins nächste möglich waren, wenn beide das Fenster auf Kipp hatten. So ansteckend sind die Windpocken tatsächlich.
Über draußen?
Ja, genau. Da wurden so Geschichten erzählt. Ich rede jetzt von Geschichten, ne? Ich weiß jetzt nicht, aber da haben dann schon die Schwestern erzählt, ja, damals, da brauchte man nur im Nachbarzimmer das Fenster auf Kipp machen und dann hatte das nächste Kind auch die Windpocken. Ob das jetzt ganz so stimmt oder ob es nicht doch dann eine Person war, die aus dem einen ins andere Zimmer gegangen ist und das dann mit sich genommen hat. Das mag dahingestellt sein, aber ich will nur sagen, es gibt so richtige Legenden zu dem Thema, wie man sich mit Windpocken dann anstecken kann. Ganz spannend.
Also bei mir, wo ich mich noch dran erinnern kann, in meinen Anfangsjahren ist das, wenn bekannt war, dass ein Patient mit Windpocken auf die Station kam oder von der Station ging, dass sofort alle Türen geschlossen werden mussten auf dem Flur, wo er entlang ging, damit da nur ja nichts reingetragen wird. Das kann ich mir schon, oder kann ich mir deutlich realistischer vorstellen, dass das in so einem Durchzug vom Flur ins Zimmer rein, dass das dann auf jeden Fall da reingetragen werden kann. Aber vielleicht stimmt auch ein Teil deines Mythos oder deiner Story. Das kann schon sein, weil das Zeug wirklich unglaublich ansteckend ist. Nicht nur durch die Luft, also es kommt selten auch vor, oder selten, einfach weil die Luft eben viel, wenn ich jetzt einen Patienten mit Windpocken vor mir habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich über die Luft anstecke, trotzdem höher als über eine Schmierinfektion, weil ja für eine Schmierinfektion ist ja mehr notwendig. Da ist eine Berührung notwendig oder ein Gegenstand, der geteilt wird. Insofern ist eine Schmierinfektion seltener, obwohl sie natürlich auch dann relativ leicht vonstatten geht. Auch der Speichel und das Sekret in den Augen, also das in den Konjunktiven oder an den Konjunktiven ist infektiös. Das heißt, auch damit kann man sich anstecken. Aber am aller ansteckendsten ist der Inhalt aus diesen Bläschen. Und das wird richtig, wie man es in diesen Filmen und Dokumentationen, wo man zum Beispiel sieht, wenn jemand niest, was da für ein Luftwirbel durch die Gegend strömt und wieder die Aerosole durch die Luft wirbeln, genauso findet das dann statt und geht so von einem zum anderen.
Ja, genau. Und wenn es einen dann erwischt, dann beträgt die Inkubationszeit, also zwischen Ansteckung und dann wirklich Auftreten von Symptomen, so im Durchschnitt 2 Wochen. Also das kann schon auch mal sein, dass man dann sich womöglich gar nicht mehr erinnert, dass man mit jemandem Kontakt hatte, der selber erkrankt war. Und das Ganze fängt in der Regel relativ uncharakteristisch an, also das kann auch mal nur losgehen mit leichten Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, so wie halt bei jedem Virusinfekt möglich. Mit der Zeit kommt dann aber dieses wirklich absolut charakteristische Windpocken-Exanthem, was für Kinderärzte eigentlich auch einfach eine Blickdiagnose ist, wenn sie es sehen. Man sieht das, wie gesagt, heutzutage deutlich seltener als früher, aber wenn man es sieht, dann ist es eigentlich schon klar, Windpocken kann man quasi von der Tür aus schon erkennen, wenn man reinkommt und das Kind entkleidet ist, dann sieht man das. Das sind eben diese, ja, erstmal Papeln. Papeln nennen wir in Medizin so eine Rötung der Haut, die so erhaben ist, also nicht ganz wie ein Pickel, so steil bergauf, aber so eine flache Erhabenheit der Haut, und mit der Zeit sammelt sich unter dieser Papel oder in dieser Papel Flüssigkeit, sodass dann eben ein Bläschen daraus wird, und diese Bläschen finden sich dann über den ganzen Körper verteilt, verstreut, und was eben charakteristisch ist für die Windpocken, ist, dass eben auch sogar die behaarte Kopfhaut betroffen ist. Es gibt ja viele Exantheme, wo interessanterweise die Kopfhaut nicht betroffen ist, bei den Windpocken schon. Und was auch typisch ist, ist, dass auch die Mundschleimhaut mit betroffen sein kann, dass da dort auch Bläschen auftreten können. Und in dieser Gesamtheit ist es eben sehr, sehr charakteristisch. Was auch typisch ist, ist, dass man eben diese ganzen Papeln und Bläschen nicht alle gleichzeitig entstehen, rot werden, Bläschen werden und dann aufplatzen, sondern dass es so verschiedene Stadien gibt. Manche kann man dann sehen, oh, da beginnt gerade eine Stelle, wo daneben direkt ein Bläschen ist, was schon ja womöglich geplatzt oder aufgekratzt wurde und schon verkrustet ist. Also man sieht so, kann an der Haut eines Kindes mit Windpocken alle Stadien ungefähr gleichzeitig sehen, von verkratzt und verkrustet bis hin zu ganz, ganz frischen. Und das nennt man in der Kinder- und Jugendmedizin, das lernen dann auch immer alle Kinderärzte für ihre Facharztprüfung, den sogenannten Sternenhimmel oder Heubnersche Sternenkarte. Das sind einfach noch so etwas altmodische, aber hängen gebliebene Begriffe, um das zu beschreiben, dass das Kind dann tatsächlich so fast schon leuchtet wie so ein Sternenhimmel, fast schon hier so ein philosophisches Bild, Beschreibung dieser Erkrankung, die nicht so toll ist wie ein schöner Sternenhimmel. Das kann man jetzt definitiv nicht sagen. Ist ja typisch Mediziner, der dann doch irgendwie versucht, das nett zu erklären und darzustellen. Aber das sind so die Hauptsymptome, und was du auch eben schon so angedeutet hast, als ich von meinen ein, zwei Narben erzählt habe, das juckt auch wie Sau, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also die Kinder sind dann auch am Kratzen wie bekloppt, und dieses Kratzen führt halt wiederum dazu, dass die Viren sich wieder an andere Stellen verteilen. Also das ist auch der Hauptgrund, wieso dann der Körper von oben bis unten irgendwie auch übersät ist mit diesen Läsionen, weil man die dann einfach durch das viele Kratzen hin und her trägt und verteilt.
Ich habe jetzt vor eineinhalb Wochen habe ich einen Bekannten getroffen, der ist Ende 30, reist gerade kräftig durch die Welt und war in den letzten wenigen Wochen, glaube ich, auf 5 verschiedenen Flughäfen und fliegt da quer um die Welt. Und den hat's erwischt vor jetzt mittlerweile 3 bis 4 Wochen. Hat er so erste Effloreszenzen, also erste Läsionen an der Haut bekommen, und dachte sich, da hat er irgendwie einen Pickel, der sich dann, der besonders juckt oder wehtut. Und dann wurde das mehr und mehr, und irgendwann ist er zum Arzt gegangen und der hat ihm dann relativ locker die Diagnose gestellt, dass er eben Windpocken sich irgendwo eingefangen hat. Wo kann man natürlich nicht mehr sagen, mit einer Inkubationszeit von 1 bis 4 Wochen, durchschnittlich 2 Wochen, du hast das ja gesagt, lässt sich das natürlich nicht mehr nachverfolgen, braucht man auch nicht, macht eh keinen Unterschied, aber der hat wirklich gelitten, also der war richtig krank einige Tage. Ist auch häufig so, dass gerade im Erwachsenenalter die Erkrankung nochmal deutlich heftiger ist als im Kindesalter. Das ist ja auch häufig so bei gewissen Erkrankungen. Und der war auch noch gezeichnet. Also das war 2 Wochen nachdem er so krank war, und der war im ganzen Körper übersät von diesen Krusten und diesen eingetrockneten Bläschen. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, 2 Wochen vorher, wie konnte der dann da wieder in die nach draußen und wieder Leute treffen. Die Infektiosität, die muss man natürlich unterscheiden von der Inkubationszeit. Die Inkubationszeit ist die Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten der ersten Symptome. Aber infektiös ist man in einem ganz anderen Zeitraum, nämlich rund um dieses, um diesen Beginn des Exanthems, 2 Tage bevor das Exanthem auftritt. Das ist auch das Tückische, weil da kann man nicht sagen, okay, du hast jetzt ein Exanthem, ab jetzt bist du ansteckend, ab nach Hause und Quarantäne, sondern es beginnt schon vorher, wo man noch gar nicht weiß, dass es überhaupt sich um diese Erkrankung handelt, bis 5 Tage nach Beginn des Exanthems, also ungefähr eine Woche lang, so lang vor allem, bis auch alle Bläschen nicht abgeheilt, aber zumindest trocken und verkrustet sind. Bis dahin ist man ansteckend und kann das auf andere Menschen übertragen. Und wenn man dann zum Arzt geht und der von der, man steht noch in der Tür und der weiß schon, wie die Diagnose ist oder sagt, das Kind hat Windpocken, was da auch noch hilft bei der Diagnosestellung, einfach weil es die Trefferquote dann deutlich erhöht ist, wenn man einfach nach dem Impfstatus des Kindes fragt. Und wenn, oder in den allermeisten Fällen wird dann der Elternteil, der mitgekommen ist, sagen, nee, das Windpocken haben wir nicht impfen lassen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ganz selten gibt's auch sogenannte Durchbruchvarizellen, also eine Infektion mit Windpocken, obwohl man geimpft ist. Aber das ist sehr selten. Das ist auch eine deutlich mildere Erkrankung als jetzt Windpocken ohne Impfung. Und in den allermeisten Fällen handelt es sich eben um sogenannte Impfverweigerer oder wie auch immer man sie nennt, wo es deshalb möglich war, dass da Windpocken übertragen worden sind. Und als 4. Variante, es gibt auch noch Impfwindpocken oder Impfvarizellen. Das ist, wenn sich dieser Ausschlag, diese Bläschen bilden nach einer Impfung. Das ist sehr selten und fühlt man sich auch nicht krank oder ähnliches, aber es kommt zu diesen Bläschen auch nicht so zahlreich wie bei einer richtigen Infektion, aber das gibt's auch noch dazu.
Genau, das ist aber natürlich deutlich weniger schwer von der Erkrankung. Das gibt's ja auch bei Masern auch, die Impfmasern. Es liegt einfach daran, dass hier sowohl bei Masern als auch bei Varizellen das ein Lebendimpfstoff ist. Das heißt, hier wird tatsächlich ein Virus geimpft, das lebendig ist, aber nicht so krank macht wie das Original. Es ist abgeschwächt und kann sich im Körper aber dennoch vermehren und verbreiten, führt dadurch zu einem Triggern des Immunsystems, sodass eine Immunantwort entsteht. Wie gesagt, in der allermeisten Regel, ohne dass eben dann doch so eine Art Impfvarizellen auftritt, aber in seltenen Fällen kann das schon mal sein. Was ich noch sagen wollte, ist, dass, glaube ich, relativ typisch ist bei den sogenannten Durchbruch-Windpocken, also die du gerade genannt hast, wenn das Kind das bekommt, obwohl es geimpft ist, dass der Impfstatus nicht vollständig ist. Also die Impfung für Varizellen besteht ja aus 2 Teilen. Die eine kann man so gegen 1. Geburtstag machen und die 2. dann nochmal so ein halbes Jahr später. Und man weiß, dass eben relativ viele Kinder am 2. Geburtstag eben noch nicht vollständig geimpft sind, obwohl eigentlich die Empfehlung ist, zwischen dem 15. und 23. Lebensmonat dann die 2. Impfung zu machen. Das ist ja meistens diese Kombinationsimpfung, Mumps, Masern, Röteln, Varizellen. Und das ist eine von den Impfungen, die schon eher mal, eben weil sie eine Lebendimpfung ist, so einen ganz ordentlichen, knackigen Effekt auf das Immunsystem haben, den man auch merkt. Also den Kindern kann es danach schon auch mal ein paar Tage schlechter gehen. Die können auch mal Fieber haben. Das ist alles völlig in Ordnung und okay im Rahmen dieser Impfung. Das führt einfach dazu, dass das Immunsystem gut reagiert und ein gutes Immungedächtnis für die Zukunft bildet. Aber viele Eltern sind da ein bisschen von erschrocken nach der ersten Impfung. Und dann wird gerne mal leider die 2. so rausgezögert. Und das kann halt dazu führen, dass der Schutz nicht so ausreichend ist, dass die Kinder dann geschützt sind, wenn sie sich anstecken. Das bessert sich, vor allem dank auch ein bisschen dieser eingeführten Masernimpfpflicht bis zum Eintritt dann eben, wenn man in eine Einrichtung geht, Kita, Kindergarten, Schule, dann wird dann meistens dann doch die zweite Mumps, Masern, Röteln, Varizellenimpfung nachgeholt. Aber wir können da ganz klar sagen, da sollte man eigentlich nicht den Abstand vergrößern. Es ist eine völlig normale Reaktion, dass man in den Seilen hängt nach der ersten Impfung dieser Art. Und da ist es wichtiger, einen guten Impfstatus zu haben, damit es eben gar nicht zu den Windpocken kommt. Und wir sagen gleich auch nochmal, wieso eben die Windpocken gar nicht nur eine harmlose Kinderkrankheit sind.
Die Ferndiagnose mit dem Patienten an der Tür ist gestellt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich andere Möglichkeiten, hier diese Erkrankung oder diesen Erreger auch wirklich nachzuweisen und bombensicher zu belegen. Das kann man sowohl aus dem Blut als auch aus der Flüssigkeit als auch aus dem sogenannten Hirnwasser. Wir erklären das immer mit Hirnwasser oder Nervenwasser, also der Liquor, der das Gehirn als Flüssigkeit umgibt und auch im Spinalkanal zu finden ist. Auch da kann man bei einer Infektion, die auch das zentrale Nervensystem betrifft, den Erreger direkt nachweisen oder auch in der Folge dann im Blut Antikörper, die der Mensch gebildet hat, entweder aufgrund einer Infektion oder aufgrund der Impfung nachweisen. Ist aber in den meisten Fällen, wenn es sich um immungesunde Patienten handelt, einfach nicht notwendig und kostet auch Geld, würde nur eine Diagnose, die ohnehin relativ sichergestellt werden konnte, dann noch unterstreichen. Und das kann man sich eigentlich sparen, sowohl für die Krankenkasse als auch für die Praxis sind das Kosten, die in den allermeisten Fällen nicht notwendig sind. Bei uns ist das anders in der Klinik. Wir sind ja in einer onkologischen Spezialklinik tätig. Da haben wir schon durchaus auch öfters mal die Notwendigkeit, diesen Erreger zu suchen und nachzuweisen, ob es sich denn um diese Erkrankung handelt, weil, und das ist jetzt schon mal der erste Hinweis auf das, was du gerade gesagt hast, es gibt eben Personengruppen, die von diesem Erreger nicht so einfach nur vorübergehend mal mit juckenden Bläschen und etwas Fieber betroffen sind, sondern die wirklich schwer krank werden können und wirklich auch bedroht werden können von diesem Virus. Und da muss es auch mitunter mal notwendig sein, direkt den Erreger nachzuweisen, um es auch zu beweisen und dann gegebenenfalls auch eine Therapie einzuleiten. Das ist aber, hat jetzt mit der Wald- und Wiesen-, Kinder- und Jugendmedizin in der Kinderarztpraxis wenig zu tun.
Ja, genau. Da sollte man auch nicht drauf bestehen, wenn jetzt der Kinderarzt, genau, die Kinderärztin, absolut, sagt, ich bin mir sicher, ich sehe das, ich habe das gesehen des Öfteren, ich habe das gelernt, ich bin da erfahren, dann braucht man weder irgendwie den Virus nachweisen aus einem Bläschen noch irgendwie eine Blutuntersuchung. Das ist nicht notwendig. Da kann man eher direkt dazu übergehen, zu überlegen, was kann man dagegen tun, dass die Erkrankung vielleicht vom Kind als ja sehr quälend empfunden wird. Quälend ist zum Beispiel natürlich der Juckreiz. Da kann man was gegen tun, indem man zum Beispiel ein Antihistaminikum gibt und dem Kind damit den Juckreiz nimmt. Hat auch den Vorteil, eben durch das weniger Jucken verteilt sich das Virus weniger und es gibt vielleicht auch weniger Läsionen, die man da behandeln muss. Eine zweite Maßnahme, die viele anwenden, ist das Auftragen von synthetischen Gerbstoffen. Ein Präparat, was ich jetzt zum Beispiel kenne, so aus dem Alltag, Tanosynt zum Beispiel, was dünn aufgetragen wird auf die betroffenen Hautstellen, wenn das noch Bläschen sind, um das Ganze relativ rasch und schnell auszutrocknen. Das kann man sehr, sehr gut anwenden. Ich weiß auch noch, wie ich als Kind eingepinselt wurde, um das jetzt mal so ganz nett auszudrücken. Das denke ich, wird jetzt nicht dabei helfen, dass das Kind nach 3 Tagen wieder in den Kindergarten kann und alle Bläschen sofort verschwunden sind. Aber insgesamt kann man sich dann auch vorstellen, dass wenn man die Bläschen austrocknet, dass das durchaus dazu führt, dass man sich ja schneller erholt und nicht mehr alle Bläschen auch so unbedingt so ansteckend sind. Man sollte auch immer die Bläschen und die Läsionen am Körper gut im Auge behalten. Es gibt nämlich immer auch das Risiko einer sogenannten Sekundärinfektion eines solchen Bläschens. Es ist nämlich manchmal so, dass die Viren in dieser Läsion ein bisschen den roten Teppich ausrollen für mögliche Bakterien, die sich da noch obendrauf mit reinsetzen in ja diesen Defekt der Haut, diese kaputte Stelle und sich dort ausbreiten können. Deswegen kann sich das dann, wir nennen das immer bakteriell, super infizieren, sodass mal auch ein Antibiotikum durchaus notwendig sein kann. Gerade wenn jetzt zum Beispiel viele Stellen am Körper verdächtig sind, dass da Bakterien auch mit drin sitzen, zum Beispiel wenn da richtige so weiße oder gelbliche Sekrete in den Bläschen sich mit der Zeit bilden oder dann die Läsionen ganz groß und gerötet werden und ja sagen wir mal entzündeter aussehen als der Rest, kann es auch manchmal notwendig sein, ein Antibiotikum richtig als Saft zu nehmen und nicht nur auf die Stelle lokal aufzutragen. Andere Maßnahmen sind dann wirklich nur noch notwendig bei, sagen wir mal, Risikopatienten, also zum Beispiel, wenn wir von einem Frühgeborenen oder Neugeborenen ausgehen oder einen Menschen mit einem Immundefekt, dann würde man tatsächlich hingehen und ein sogenanntes Virostatikum benutzen, ein Antivirenmittel, also kann man sich ganz gut vorstellen wie ein Antibiotikum, nur halt für Viren, und dieses Virostatikum kann man zum einen als Tablette geben, aber in manchen Fällen, wenn die Patienten auch echt krank sind, dann kann man es auch intravenös verabreichen, ist manchmal notwendig und kommt man nicht drum herum. Gerade auch, wie gesagt, wenn Neugeborene oder Frühgeborene daran erkranken, sollte man nicht das ablehnen, dass das Kind das bekommt. Das kann tatsächlich gerade für so vulnerable Patienten sehr, sehr wichtig sein.
Ja, und im Endeffekt geht es um die vulnerablen Patienten. Die gilt es zu schützen, und die kann man am besten dadurch vor dieser Erkrankung schützen, wenn man die, denen es gut geht und die gesund sind, dagegen impfen lässt. Und dann kommt es zu möglichst wenigen Ansteckungen von Immungeschwächten zum Beispiel. Das ist die eine Gruppe derer, die schwer erkranken können und die schwere Komplikationen auch davon tragen können. Da geht es dann nicht nur um Superinfektionen der Haut, sondern wirklich um schwere Nebenwirkungen, vor allem des zentralen Nervensystems. Da kann es zu Entzündungen im Gehirn kommen, zu Entzündungen im Kleinhirn, zu einer sogenannten Meningitis auch, also einer Hirnhautentzündung. Man hört schon, alles Mögliche kann entzündet sein dadurch. Es kann auch in ganz seltenen Fällen zum Auftreten eines sogenannten Guillain-Barré-Syndroms kommen. Das hatte ich einmal in der Klinik, wo ich als Student noch gearbeitet habe, war ein Kind im Endeffekt aufgrund einer Windpockeninfektion dann mit diesem Syndrom stationär, und dabei kommt es zu einer Schädigung der Nerven, zu einer sogenannten Radikulopathie. Und das ist auch alles ja ganz, ganz schwer zu behandeln auch und steht in keinster Weise in Relation zu dem, was es eigentlich für eine unspektakuläre Erkrankung sein könnte. Aber wie gesagt, bei Immungeschwächten kann es zu diesen Komplikationen kommen. Und die andere Gruppe, die es zu schützen gilt, sind die Schwangeren und die Ungeborenen oder die ganz frisch neugeborenen Kinder, weil die haben auch ein sehr hohes Risiko, hier eine schwere Erkrankung davonzutragen. Das eine sind Infektionen, die auftreten im ersten und zweiten Drittel der Schwangerschaft. Dann kann es zu Fehlbildungen kommen beim Ungeborenen, und es kann häufig auch zum intrauterinen Fruchttod kommen in circa einem Drittel der Fälle. Und dann gibt es eine Windpockeninfektion oder Ansteckung rund um die Geburt, und die ist auch mit einem sehr hohen tödlichen Anteil verbunden der Patienten. gerade wenn es in den ersten, also in den letzten Tagen der Schwangerschaft, nämlich in den letzten 5 Tagen bis 2 Tage nach der Geburt zu einer Ansteckung kommt und zu einer Übertragung. Das ist interessanterweise dann auch genau die Zeit, wo wirklich die Kinder schwerste Verläufe und Schäden und eben auch manchmal ganz schreckliche Verläufe nehmen.
Ja, das sind wirklich furchtbare Verläufe. Gerade bei den Neugeborenen ist das wirklich eine echt gefährliche Erkrankung, die man nicht unterschätzen darf. Gerade wenn auch noch vielleicht die Mutter nicht geimpft war, ganz besonders, dann ist zum Beispiel der Nestschutz so in dem Bereich der Varizellen wirklich lückenhaft, sodass die Kinder dann ganz besonders gefährdet sind. Aber auch selbst wenn die Mutter einen guten Immunschutz hatte, sind die Kinder da nicht ganz vorgewappnet. Was mir noch wichtig war zu betonen, diese Hirnentzündung, zum Beispiel diese Enzephalitis, also die Entzündung des Hirngewebes durch die Windpockenviren, ist etwas, was auch bei Leuten auftreten kann, die ein normales Immunsystem haben, wenn sie nicht geimpft sind. Also das ist jetzt nicht nur bezogen auf Menschen, die wirklich eine Immundefizienz, eine Immunschwäche haben, weil sie, was weiß ich, eine Krebserkrankung haben und eine Chemotherapie bekommen oder weil sie einen angeborenen Immundefekt haben. Sehr, sehr selten kann das auch bei ganz gesunden Menschen auftreten, nur das Risiko ist bei einem Immundefekt zum Beispiel deutlich höher und das muss man im Hinterkopf behalten. Also es geht nicht nur um den Schutz der, sagen wir mal, anderen kranken Menschen, sondern es kann jeden erwischen. Und was ich sehr beeindruckend, also traurigerweise beeindruckend finde, ist, wenn man sich anschaut, wie tödlich solche Erkrankungen sein können, dann hat man hier bei den Windpocken für Kinder mittlerweile eine ganz tolle Quote von weniger als ein Todesfall pro 100.000 Kinder. Bei Erwachsenen liegen wir dabei ungefähr 30. Also das ist wirklich ein Vielfaches mehr und zeigt gerade im Erwachsenenalter, wie wichtig das ist, dass man da auch drauf achtet und vielleicht, weil man als Kind nicht geimpft wurde, das doch mal als Erwachsener nochmal nachholen sollte. Vor allem, wenn man auch andere Kinder in der Umgebung hat, wenn man Schwangere in der Umgebung hat, aber auch natürlich zum eigenen Schutz. Also hier nochmal wirklich echt der ganz klare Appell, guckt in eure Impfausweise, schaut, gibt es da nicht doch die Möglichkeit, das irgendwie nachzuholen, denn man hat aus meiner Sicht, wenn man sich hier nicht selber unbedingt schützen möchte, so viele andere Leute, die man mitschützen sollte und gerade im hohen Alter, wenn man an die auch noch denkt, haben wir in Corona-Zeiten auch viel dran gedacht, dann sind Windpocken wirklich, wirklich auch nicht ohne. Und wir haben jetzt gar nicht über den Zoster gesprochen, wollen wir jetzt, sagen wir mal, an der Stelle nicht so breit machen, weil es nicht so das typische Kinderproblem ist, aber wenn man einmal so eine richtig knackige Windpockenerkrankung hatte, dann kann man ja sein ganzes Leben lang auch einen sogenannten Zoster bekommen, dass dann immer mal wieder so Hautareale mit so Bläschen auftreten, die dann wirklich auch Schweine wehtun, sehr unangenehm sind. Gerade so im höheren Alter kommt das immer wieder vor. Es kann echt quälend sein und da kann man vielleicht auch Abhilfe schaffen, indem man frühzeitig eine vernünftige Immunisierung durchführt und jetzt nicht unbedingt die tolle Windpockenparty feiern muss, wie das viele Leute ja verharmlosend machen. Das ist wirklich nicht der Weg, den man gehen sollte.
Die sogenannte Gürtelrose, der Zoster, ja, eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die man im späteren Leben mal macht, genau. Ich würde jetzt gern, ich meine, wir haben uns jetzt noch nicht in einer Folge ausschließlich um das Thema Impfung gekümmert, darum würde ich jetzt trotzdem, oder nicht deshalb, sondern trotzdem würde ich jetzt gerne noch einmal nur ganz kurz den Teufel an die Wand malen. Für alle, die sich denken, ja, ich lasse mein Kind nicht Windpocken impfen. Die zwei da im Podcast haben auch gesagt, das ist eine gar nicht so schlimme Erkrankung für das Kind und macht gar nicht so viel. Also man möge sich nur vorstellen, man hat ein 4 Jahre altes Kind, lässt es nicht gegen Windpocken impfen, weil man eben glaubt, man weiß es besser, besser als der Kinderarzt, besser als die STIKO und besser als alle anderen. Das Kind steckt sich aber unbemerkt an einem anderen Kind an, ist somit infiziert, ist ansteckend, bevor ich überhaupt merke, dass es die Windpocken hat, bevor das erste Bläschen auftritt. Wir treffen uns am Sonntag mit einer befreundeten Familie. Die Frau ist hochschwanger und freut sich auf den Nachwuchs, aufs erste Kind. Leider wird die Frau genau an dem Tag von dem nicht geimpften Kind angesteckt mit Windpocken. Zwei Tage später kommt das Kind zur Welt und es passiert das, was wir gerade vorhin schon angedeutet haben, nämlich eine perinatale Infektion mit Varizellen. Und das kann für ganz eng stehende Familien dann auch die totale Katastrophe bedeuten, nämlich dass das Kind schwer geschädigt wird oder überhaupt das Ganze gar nicht überlebt.
Ja.
Also man sollte sich das wirklich gut überlegen und eben besser überlegen.
Ja, genau. Das ist ein super Beispiel, dass du das hier auch nochmal so gezeigt hast, dann, weil das ist einfach die Realität und das sind die Geschichten, die wir immer wieder erleben, leider erleben müssen. Und das sind immer diese Situationen, wo man in Gesichter blickt und der Blick es schon sagt, aber es kurz darauf auch ausgesprochen wird, ich bereue das so sehr, dass wir das nicht gemacht haben zum Beispiel. Und in so einer Situation, wie gesagt, ich hab das einmal erlebt, dass ein Kind so schwer krank war mit den Windpocken nach Geburt. Das Kind hat es zum Glück überlebt, aber auch nur haarscharf, muss man sagen. Und der Weg dahin, das war so ein Kampf und hat die Eltern so belastet, das wird die ihr Leben lang begleiten. Und wie gesagt, ein Drittel der Kinder schafft es eben dann nicht, dieser Neugeborenen mit Windpockeninfektionen. Und das wünscht man niemandem natürlich, auf keinen Fall. Ja, das finde ich ist ein fast perfektes Schlusswort, Florian. Ich wollte trotzdem noch, weil wir in der letzten Folge auch über ASS und Aspirin gesprochen haben, nochmal darauf hinweisen, dass wenn man zum Beispiel einem Kind ja das Leid reduzieren möchte mit Windpocken, wenn es vielleicht auch Fieber hat und man das senken möchte, dass man bitte, bitte nicht Aspirin nehmen sollte, das ja sowieso nicht im Kindesalter angewendet werden darf. Aber auch genau gerade bei Windpocken nicht, weil das ist die Konstellation, die mit am bekanntesten ist, die das gefürchtete Reihe-Syndrom auslösen kann. Diese Komplikation, die auch in vielen Fällen, wenn sie da mal eintritt, sie tritt zum Glück nur sehr selten ein, in circa 1-5 pro Millionen Fälle, aber wenn sie eintritt, tödlich verlaufen kann mit Leber- und Hirnfunktionsstörungen. Und das ist der ganz gefährliche Cocktail, Varizelleninfektion plus Aspirin. Aber euch passiert das ja hoffentlich allen gar nicht mehr, denn ihr habt die letzte Folge gehört und diese und das Kind ist gut gegen Windpocken geimpft und nimmt sowieso keine Aspirin. Deswegen alles nur
das ideale Kind.
Das ideale Kind, genau. Das ist das, was Eltern sehr gerne hören, das ideale Kind oder gleichzeitig mit dem Satz, oh, der ist ja brav, der ist ja total lieb. Das ist meistens dieser Vorführeffekt, wo dann so Leute, die mal kurz so für 1-2 Stunden in das Leben mit reinschauen, dann sagen so, ja, der macht ja gar keinen Ärger, ist ja immer lieb und dann gucken dich die Eltern dann so an und sagen so, ja, toll, das war jetzt eine Momentaufnahme. Ich gebe dir den noch mal ein paar Stunden mit nach Hause, dann kannst du dich noch mal zurückmelden, was du so denkst. Genau, aber sagen wir mal, das immunologisch ideale Kind hat nämlich eben diese Konstellation, dass es gegen Windpocken geimpft ist und auf gar keinen Fall Aspirin zu sich nimmt. Ja, ansonsten glaube ich, haben wir das Thema gut besprochen. Es ist etwas, das trotzdem wichtig ist. Glaube ich, in der Kita kommt es immer mal wieder auch vor, dass dann an der Tafel steht, Achtung Windpocken. Also trotz Impfung, die vorhanden ist, tritt es immer wieder auf. Wir hoffen mit dieser Folge natürlich die Impfquoten vielleicht mal ein bisschen nach oben wiegen zu können. Vielleicht hat dieser Podcast mittlerweile so viel Reichweite, dass wir das ein oder andere Prozentchen nach oben krabbeln können im deutschsprachigen Raum. Das wäre was, wo wir mächtig stolz drauf wären. Wir würden uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Folge bitte weiterleitet an andere Eltern, andere interessierte Hörerinnen und Hörer. Da, wie gesagt, gibt es auch viel Aufklärungsbedarf, vor allem mit dem Hinweis, in welchen Konstellationen oder in welchen seltenen Fällen Windpocken eben doch auch gefährlich sein können, sodass sich die Immunisierung dagegen absolut lohnt. Und wir stehen da auch gerne nochmal für Rückfragen zur Verfügung, vor allem zum Thema Impfen und diesen Ängsten, die da bestehen. Da sind wir immer gerne auch bereit und werden in Zukunft da auch noch definitiv eine Folge zu veröffentlichen. Denn wir sind da ganz klar pro immunisieren, pro impfen der Kinder und können euch dazu nur motivieren. Ansonsten, wenn ihr noch Anregungen oder Kritik habt, schickt uns gerne eine Mail an info@handfußmund.de. Lasst uns, wenn ihr hier dran gefallen findet an diesem Projekt, an diesem Podcast, gerne eine Bewertung da, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft uns natürlich, noch besser gefunden zu werden und besser über Themen der Kinder- und Jugendmedizin verständlich und verlässlich aufzuklären. Das ist unser Ziel, das ist das, was wir hier machen. Und wir hoffen, euch gefällt es. Ihr hört in unsere weiteren Folgen, so vielleicht auch in die nächste Folge. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr gesund bleibt, verabschieden uns an der Stelle. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiedersehen.